Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Erster Teil, 6, an der Reling. Vor dem Umbau des Trilkeschen Parterres war das jetzige Musikzimmer ein sehr beliebter Disputiersalon gewesen. Statt der kahlen Betonschachtel ein schwüles Kabinettchen mit vielen Polstern und Kissen und Beleuchtungseffekten, mit patenten Gelegenheiten, die Beine von sich zu strecken und zu philosophieren und die üppigen Mahlzeiten des gastfreien Hauses richtig zu verdauen. Hier hatte eines Abends, als die unanständigen Anekdoten zu versiegen drohten, der literarische Seelsorger und Kostgänger Manfred Mannesmann die gemütliche Rundfrage aufgeworfen: Welches war der größte Schmerz Ihres Lebens? Rundfragen werden fast immer von der Koketterie beantwortet, ob nach dem Erfolg einer Zahnpasta oder nach der Zukunft der menschlichen Rasse gefragt ist. So auch hier. Oder sollte man glauben, dass die reizende kleine Steffi Pulver keinen größeren Schmerz in ihrem Leben erlitten hatte als die Augen eines alten, ausrangierten Droschkengauls? Der größte Schmerz ihres Lebens war natürlich ganz gewöhnliches Bauchweh gewesen. Manfred Mannesmann selbst gab den englischen Fimmel des Hauses Trilke als größten Schmerz seines Lebens an, weil er damals als Fanatiker des Ostens monatelang von der Tizianlady geschnitten worden war. In Wahrheit war seine schwierige Figur und sein schwieriger Teint der größte Schmerz seines Lebens. Fräulein Elsa Riddehus, eine alte Freundin Elfriedens und zum ersten Mal verirrt in diesen noblen Kreis, verkündete den endgültigen Verlust ihres Menschheitsglaubens als größten Schmerz ihres Lebens. Sie fühlte sich in ihrer soliden Bremer Abendtracht sehr eingeengt inmitten der Modelle Babylons und wollte die ganze Gesellschaft beleidigen, indem sie ihre traurige Einsicht in die allgemeine Nichtsnutzigkeit der Menschheit als sehr naheliegend bezeichnete. Aber niemand merkte die Spitze der jungfräulichen Dulderin, nicht einmal ihre alte Freundin Elfriede, die den größten Schmerz dieser jungfräulichen Dulderin ganz genau kannte. Die Tizianlady gab damals als größten Schmerz ihres Lebens das Zahnweh der vorhergehenden Woche an. Es war ein Jux und blieb doch die einzige Wahrheit inmitten aller seelischen Märchen dieses Abends. Denn für die meisten Menschen sind die körperlichen Schmerzen die wahren Schmerzen dieses Lebens. Und wie die Religion den meisten Kindern Gottes nichts weiter bedeutet als blühendes Rankwerk oder halb verdorrtes oder ganz verdorrtes Rankwerk um unseren körperlichen Tod, so auch die Melancholie, wenn sie das plumpe Knurren unseres Magens und das Verkalken unseres roten Herzchens mit appetitlichen Schmerzen als Kadaverschmerzen überranken will. Jedoch das ehrliche Zahnweh, das die Dame des Hauses seinerzeit in die Waagschale des Leids geworfen hatte, zu Steffi Pulvers Droschkengaul und Else Redehus Untergangsvision, zu Manfred Mannesmanns Boykott und Herrn Trilkes Enttäuschung über einen untreuen Dienstboten, zu dem schwärzesten Börsentag des dicken Meier und zu dem neckischen Kindheitserlebnis der 60-jährigen Frau Sardowitz, sie hatte als Neunjährigen ihren Papa bei einer Lüge ertappt. Jenes ehrliche Zahnweh der Tizianlady war nichts gewesen im Vergleich mit den ehrlichen Presswehen, die schon 4 Stunden nach Mitternacht einsetzten. Niemand dachte jetzt mehr an Professor Lübbe. Der überraschend schnelle Vorgang der Geburt begünstigte die Verschwörung gegen den großen Chef. Niemand dachte mehr an Herrn Trilke. Man ließ ihn schlafen. Der gewaltige Jammer des Endspurts drang nicht mehr zu ihm. Niemand dachte mehr an Dr. Abba, mochten doch die Sterne stehen, wie sie wollten. Jetzt war der Kampf entbrannt, der schwere Kampf, der Kampf für die Erhaltung ewigen Lebens, der Kampf der Hirschkuh, der Kampf der Füchsin und der Effin und der tibetanischen Hirtin und der Tizianlady, der Kampf der heiligen Nacht, der Kampf der Mütter aller Priester, Krüppel, Tänzerinnen, Arbeitslosen und Athleten. Quass leitete den Kampf und Fräulein Dr. Otterlo assistierte. »Es geht zu schnell. Vorsicht. Mehr Ruhe, gnädige Frau. Ja, schreien Sie nur, macht nichts. So ist es gut. Die Hände halten, Fräulein Otterlo. Ach, keine Rede noch von Chloroform, mein armes Kind. Sehr gut. Zu wild. Sehr gut. Zu stark. Zu schnell. Stille, 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 mein lieber Quas, es darf dir nichts passieren, auch nicht die kleinste Kleinigkeit. Mein lieber Herr Professor Lübbe, es ging ja viel zu schnell. Von Telefon war keine Rede mehr, es war wie eine richtige Sturzgeburt. Sehr interessant, sehr sehenswert. Verdammter Gorilla, da gibt's nichts zu mucksen. Die Dame in Grün ist einen kleinen Ärger wert. Die Hände halten, Fräulein Otterlo. Nein, nein, ich mache nichts, nur keine Angst. Alles normal. Wir sind noch nicht so weit. Sehr tapfer ist die gnädige Frau. Ja, die anderen Frauen auch. Die wenigsten Frauen sind so tapfer wie unsere liebe gnädige Frau, ganz gewiss. Kleine Pause. 10 Minuten Pause. 10 Minuten Pause. Gegen 20 Pfennig Nachzahlung können jetzt die Ställe besichtigt werden. Zu den Ställen geradeaus. Oui, Monsieur. Bonbons, Pfefferminz, Schokolade, Bier, warme Würstchen. Zu den Ställen geradeaus. Sieh mal das kleine Giraffenbaby an und die große Giraffenmama. Süß, vor 2 Tagen geboren. Und wie lieb sie schon das Kindchen hat. Oh weh, das waren aber keine 10 Minuten Pause, meine liebe gnädige Frau. Festhalten, Fräulein Otterlo. Tupfer und Watte zu mir. Wärterin, die Sublimatsschüssel zu mir. Wärterin, so, halt, halt, bitte, bitte, nicht so wild. Vorsicht, übernehmen Sie die Hände, Wärterin. Ein paar Tropfen Chloroform, Fräulein Otterlo. Vorsicht, genug. Achtung. Quas, Sie schießen auf dich, duck den Kopf, kein Spaß, verfluchter Krieg. War wirklich kein Spaß. Achtung, Mann, dies hier ist auch kein Spaß. Es darf nichts passieren, volle Verantwortung. Ist das Gesicht zu rot? Ist das Gesicht gedunsen? Sind das Krämpfe? Keine Rede. Unsinn. Ganz wunderschön sind die kastanienbraunen Haare dieser Frau. Liebt das Kind noch, selbstverständlich. Hast du alle Möglichkeiten im Kopf, mein lieber Quas? Und wenn alles ganz anders liegt? Falschdiagnose. Große Überraschungen. Wasserkopf. Trillinge. Monstrum. Blutung. Zerreißung. Was ist dann? Achtung, Mann. Vorsicht. Ruhe. Alles Unsinn. Weg mit dem Chloroform. Ja, 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 ich weiß, Darling. Soll auch gar keine Narkose sein. Jetzt zurück, jetzt zurück, jetzt, 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 jetzt. Schere zurück, Schere weg. Warte, Tupfer, Sublimat. Schnell, halt, nicht zu wild. Kein Chloroform mehr. Nein, keinen Tropfen mehr. Jawohl. Nur festschreien. Gleich vorbei. Da. Wärterin, los. Fräulein Otterlo, der Kopf. Verdammt, die Nabelschnur ist verschlungen. Das geht um Sekunden. Schnell. So. Und so. Gut. Sehr gut. Heilige Wissenschaft. Bravo. Quas. Quas forever. Achtung, die Schultern. Vordere Schulter, hintere Schulter. Da, 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 Ernestine. Ernestine. Und ein kleiner Schrei. Ernestine und ein kleiner, kläglicher Schrei. Ein kleiner Schrei. Ein kleiner, kläglicher Schrei ist unser erster Gruß. Der schönste Frühling des Planeten ist in Grönland. Die kleine Grasblume, die aus einer 10-monatlichen Schneedecke ans Licht drängt, besiegt an Duft und Form und Farbe alle ihre üppigen Schwestern in den Tropen. So auch die Schale voll gewöhnlicher Kuhmilch, welche Quas als letzte Handreichung dieser Nacht der Tizian-Lady kredenzte. Es war der Pommery aus dem Stall von Bethlehem. Jetzt war es vorüber. Jetzt konnten sie abspannen, jetzt konnten sie ruhen, jetzt war der Dienst an dem Rätselhaften zu Ende. Jetzt durfte sie wieder hinübergleiten in den Alltag ihres Großstadtlebens und in die große Pause, aus der des Menschenlebens größter Teil besteht. Wenn jetzt noch ein patentgeleitetes Wochenbett und Wochentraining dafür sorgte, dass die Figur nicht Schaden litt, war die Begegnung mit dem Rätselhaften schnell vergessen. So auch Herr Trilke, der Papa. Die Nachricht wurde ihm von Fräulein Otterlo gebracht. Ohne jede Rücksicht auf die englische Haltung sprang er mit beiden Beinen aus dem Bett und hörte im Pyjama den Bericht der jungen Dame an. Dann rannte er ins Kinderzimmer, weil ihm der Eintritt in das Allerheiligste vorerst noch verboten war. Er starrte voll Entzücken in die angewärmte Mahagoniwiege, auf das verrunzelte und grämliche und wahrhaft missvergnügte Angesicht des Neugeborenen. Hier stand er 5 Minuten lang ganz still und fühlte jenes Rätselhafte, auch er. Die weite Landschaft und das bizarre Panorama unseres gewaltigen Erdenwallens. Dann aber war er schon am Telefon. Es war vorüber, er durfte abspannen. Er durfte wieder der alte Benno Trilke sein. Und die 3 Könige aus dem Morgenlande, denen er telefonierte, waren Elfriede und der dicke Meier und Familie Pulver und Familie Sardowitz. Sein erster Prokurist Anton Geschwege und die Annoncenabteilung der Mittagszeitung. Dazu noch Bremen 37891. Und so das ganze Haus. Es war vorüber. Man spannte ab. Die Dienstboten tunkten die frischen Brötchen in den Kaffee und klatschten über die Wichtigtuerei der importierten Wärterinnen. Die Kinderfrau vollzog mechanisch ihren Dienst an Ernestine und legte sich danach zur Ruhe. Es war vorerst nichts mehr zu tun. Das Kind schlief ein. Die Wochenwärterin saß neben ihrer schlummernden Wöchnerin und glotzte melancholisch vor sich hin. Und so auch Quass. Es war vorüber. Es waren keine Komplikationen mehr zu fürchten. Er wusch sich und wechselte den Zaubermantel. Er schaute übernächtig in den Spiegel und nickte sich befriedigt zu. Er telefonierte Lübbe seinen Schwindel und warf sich auf den Divan, neugierig auf das Donnerwetter des Gorillas. Dann schlief auch er ein wenig ein. Nur in dem Orchideenzimmer war man noch wach und noch nicht in die große Pause eingelaufen. »Bitte lästern Sie nicht«, sagte Dr. Abba, als ihm Fräulein Ottolo mit ironischer Grandezza die kleine silberne Stoppuhr und das Kuvert mit der bösen Sternendiagnose überreichte. Er zerriss das Kuvert in kleine Fetzchen und verstreute sie über das Orchideenarrangement. Vielleicht war Ihre Angst richtig, Dr. Abba. Es war sehr schwer und sehr gefährlich. Die Nabelschnur war schrecklich verschlungen. Aber Dr. Quass hat es gegen alle bösen Sterne geschafft. Ich sah noch keinen Arzt mit solcher Sicherheit arbeiten. Der junge Mann besitzt eine seltsame Mischung von Mitleid und Brutalität, von priesterlicher und wissenschaftlicher Medizin. »Haben Sie sich verliebt?«, fragte Dr. Abba und beugte sich über seinen Schreibtisch, um die genaue Zeit der Stoppuhr zu notieren. »Bitte lästern Sie nicht«, äffte sie. Aber sie fühlte plötzlich, dass ihr schwarzer Freund sehr ernst war. Sie setzte sich auf den Divan und beobachtete ihn, während er an seiner Mysterienbühne arbeitete. Sein weißes Haar glänzte wie Firnschnee unter der Milchglaslampe. Ob er Haarglättwasser nahm? Oder war diese bereifte Krone von Natur aus so glatt wie die bereifte Krone eines greisen europäischen Snob? Und warum plötzlich dieser Ernst? Pose? Oder Ärger über die böse Sternendiagnose und den guten Ausgang? Ach was, sie hatte Lübbe angeschmiert, sie hatte B. das Sündengeld verdient. Sie war die wahre Siegerin dieser Nacht, mochte Dr. Abba ruhig ein wenig verärgert sein über seine kleine Blamage. Die Medizin hatte geklappt. Was jetzt kam, war alles nur noch Vergnügen. Der gute alte Onkel Abba und der böse alte Onkel Lübbe und das Frühstück mit Dr. Quass, wenn das Honorar ausbezahlt war. Und die Aprilspatzen zwitscherten im Grunewald. »Ich habe mit Ihnen zu sprechen, Miss Nelly«, sagte Dr. Abba und trat aus dem Schein der Lampe in die dunkle Ecke des Zimmers. »Ich habe Ihre ganze Gespräch mit Dr. Quass belauscht, jede Wort.« »Bitte runzeln Sie nicht so dumm die Stirn. Ich habe in London Fair Play gelernt und ich habe in meiner Jesuitenschule in Dixieland die andere Musik des Lebens gelernt. Ich scheue mich nicht zu lauschen, wenn nötig, und ich weiß Fair Play zu machen, wenn nötig. Ich kenne die beiden Seiten von unserer kleinen Notenblatt. Ich weiß ganz genau, wann die eine Melodie und wann die andere Melodie an die Reihe ist. Davon versteht solch ein kleiner Ketzer mit gerunzeltes Stirnchen gar nichts. Ich habe jede Wort gehört und ich bin sehr böse, weil Sie dieses schmutzige Geld für die Erpressung nicht von mir gepumpt haben, Miss Nelly. Das ist Numero 1.« Er schenkte 2 Gläser Sekt ein. Herr Trilke hatte nicht vergessen, vor seinen langatmigen Telefonaten in allen 5 Zimmern seiner kleinen Wochenstube Sekt auffahren zu lassen. »Zum Wohl auf Numero 2«, sagte Dr. Abba und kredenzte ihr. Aber sie nippte nur ein wenig und stellte das Glas beiseite. Sie war ziemlich verschüchtert durch seinen eindringlichen Ton. »Numero 2 ist die ehrenwerteste Antrag, den eine alte schwarze Teufel, eine kleine verknackste Europäerin, stellen kann. Ersparen Sie mir eine große Introduktion. Ich habe gehört, dass Sie Ihr Vaterhaus verlassen haben und dass Sie in die Geldklemme sitzen. Ich habe auch schon Ihr Horoskop angeschaut. Ich bin 111 Jahre alt. Ich bitte Sie, werden Sie meine kleine Tochter. Lassen Sie sich von mir adoptieren, meine kleine verknackste Europäerin.« Die kleine verknackste Europäerin brach in Gelächter aus. Gott sei Dank, da war wieder der alte Clown. »Abgemacht, Dr. Abba. Mein Name ist von heute ab Miss Nelly Abba. Ein sehr schöner Name. Wie viel Taschengeld setzt du mir aus, Papa? Du bist doch reich, Papa. Du bist doch einverstanden, Papi, dass ich mir heute noch 10 bis 20 neue Frühjahrskleidchen bestelle?« Sie brach ab und fühlte plötzlich, dass ein schreckliches Missverständnis geschehen war. Er stand vor ihr, stand still wie eine Statue, starrte sie mit melancholischen Augen an. Er hatte im Ernst gesprochen. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie seinen Antrag als Witz nahm, musste ihn schwer verletzen. Und plötzlich ahnte sie das ganze Leid dieses magischen Tieres, das sich aus seinem dämmernden Urwald in die grelle Stadt verirrt hatte. Was half ihm die Zivilisation, mit der schon sein Urgroßvater und sein Großvater und sein Vater beschenkt worden waren? Was half ihm der gute Schnitt seiner Hose? Was half ihm die demokratische Milde, mit der in seiner Generation die Rassenfrage behandelt wurde? Was half es ihm, dass er auf dem Trottoir gehen durfte und gute Krawatten und weiße Frauen kaufen konnte? Er war verirrt. Er war verirrt und blieb verirrt. »Verzeihen Sie, Dr. Abba«, sagte sie sanft. »Ich bin sehr dumm. Ich verstehe nichts von diesen Dingen.« »Bitte, bitte«, sagte Dr. Abba, »es war nur eine kleine Spleen. Wir wollen nicht weiter darüber sprechen. Es ist schon vorbei.« Er setzte sich an seinen Schreibtisch. »Es war nur so eine Mondschein, eine kleine blöde Mondschein, nichts weiter. Eine 111-jährige Sohn von die ferne Neptun soll sich schämen durch eine kleine blöde Mondschein, Dummheiten zu schwatzen.« Er begann zu arbeiten. »Wir wollen darüber reden, Dr. Abba.«
»Worüber?« »Es war wirklich nur Mondschein. Bleiben wir bei die große süße Abenteuer von unserer Einsamkeit. Miss Nelly bei ihrer keuschen Venus in den Fischen und Louis Abba bei seiner ferne Neptun und basta.« Er arbeitete und schien sie nicht weiter zu beachten. Sie blieb still auf ihrem Divan sitzen und sah ihm zu. Er zog einen Kreis auf einem großen Bogen Pergamentpapier und teilte den Kreis in 12 Segmente. Dann zeichnete er mechanisch die 12 Tierkreiszeichen ein, den Stand der Sonne und des Mondes, den Stand der 7 Planeten, wie es sich nach seinen astronomischen Tabellen für die Sekunde der Geburt ergab. Dann schob er die Tabellen beiseite und lehnte sich zurück und fixierte das fertige Horoskop Ernestines Himmelsgesicht. Plötzlich wandte er sich wieder nach Nelly um und lachte. »Steht die Merkur im 2. Haus, so bringt es dir viel Geld ins Haus. Eine verdammte Schwindel, nicht wahr?«
»Ich weiß es nicht«, sagte sie leise. »Ganz gewiss ist das Schwindel, Ehrenwort. Sehen Sie diese Horoskop an, Miss Nelly. Es sagt mir gar nichts. Ich kann es deuten nach die kleine Vernunft, ich kann es deuten nach die große Vernunft. Aber nach die große Vernunft sehe ich bei Ernestine gar nichts. Also muss ich es deuten nach die kleine Vernunft. Steht die Sonne im Aszendent, hat Ernestine Glück bis ans Lebensend. Mars und Saturn in Opposition gibt eine Blinddarmoperation. Jupiter und Mond ganz nah, die Fräulein wird wie die Papa. Ist das nicht Schwindel?«
»Schwindel und Lästerung ist das, Pfui Teufel.«
»Sie glauben nicht an Ihre eigene Sache?
Oh, Miss Nelly, ich glaube daran. Ich glaube an die Sterne. Ich glaube an die große Vernunft. Aber ich muss Money machen mit die kleine Vernunft. So ist das. Er wandte sich wieder seiner Arbeit zu und pfiff leise vor sich hin, während er Ernestines Mondknoten und Glückspunkte einzeichnete, die Aspekte ihrer einzelnen Planeten, die Oppositionen und Quadrate und Trigone, von deren regelrechter Deutung die Astrologie der kleinen Vernunft seit Jahrtausenden liebt. »Wir sind alle eingeklemmt zwischen der kleinen Vernunft und der großen Vernunft«, sagte Fräulein Otterlo. Aber er pfiff weiter, als habe er sie nicht gehört. Sollte sie gehen? Er blätterte in seinen Ephemeriden und rechnete und pfiff sich eins. Offenbar war das Gespräch zu Ende. Was hielt sie noch? Die kleine oder die große Vernunft? Die kleine Vernunft war in diesem Fall die gute Sitte, vor dem Abgang noch ein paar Schmeichelworte oder Trostworte zurückzulassen, wenn man einen alten Herrn versehentlich gekränkt hat. Und die große Vernunft? War es die Neugier, noch mehr von der seltsamen Musik dieses seltsamen Musikanten zu hören? Wie kam er auf den tollen Gedanken, sie adoptieren zu wollen? Er war sehr einsam, das war klar. Aber warum heiratete er nicht, wenn ihn seine Einsamkeit bedrückte? Er war vielleicht halb so alt, als er angab. Er war reich und charmant, er würde schon noch eine Frau finden, eine elegante, schiffbrüchige oder eine hübsche, sensationslüsterne. Es war ja Überfluss daran zwischen den Betonwänden der Großstädte. »Sind Sie verheiratet, Dr. Abba?« fragte sie, und die große und die kleine Vernunft waren in dieser Frage gemixt. Er lachte ein herzhaftes Lachen. Scheinbar schien ihm diese Frage ebenso blöde wie ihr sein Adoptionsantrag. »Ich bin ein Sohn des Neptun, Miss Nelly. Ich kann mich nicht durch eine Weibeschoß erlösen. Glauben Sie, ich bin zum Abtrünnigen geworden an die große katholische Kirche, um in die schwarze Fleisch oder in die weiße Fleisch zu beißen? Oh nein, so ist das nicht. Die Liebe und die Ehe ist schon längst unter die kleine Vernunft gegangen. Da ist nichts mehr zu maxen für eine arme alte Mann, was nach die große Vernunft leben will.« »Und die Adoption ist doch noch weniger. Das ist doch ganz kleine Vernunft.« »Glauben Sie?« Er schob seine Papiere und Tabellen weit zurück und schwang beide Beine auf seine leere Mysterienbühne. Sein massiver Oberkörper sank tief in den Sessel zurück. Es war vom Divan aus nur noch ein kleiner Streifen seines weißen Scheitels über der Sessellehne zu sehen. »Es ist jetzt 5 Uhr früh«, sagte er. »Haben Sie schon einmal das Meer um 5 Uhr früh gesehen, Miss Nelly?« Da keine Antwort aus der fernen Divanecke kam, fuhr er fort. »Kennen Sie das nicht, wenn die ganze Schiff noch schläft? In die Hängematten von die Zwischendeck, in die Flirtbetten von die Luxuskabinen, kurz bevor das Deck geschrubt wird? Aber jetzt ist es noch ganz leer auf Deck und das Meer ist noch ganz kalt und die Sonne ist noch nicht da. Kennen Sie das?«
»Keine Antwort.«
»Nun gut, ich will Ihnen erzählen, wie das ist, damit Sie lernen, was die kleine und was die große Vernunft ist, und damit Sie nicht falsches Zeug denken über eine arme alte Drehorgelmann mit die viel falsche Quietschtöne auf seine abgespielte Instrument. Wollen Sie hören?« Keine Antwort aus der Divanecke, und auch der weiße Scheitel war jetzt unter der Sessellehne verschwunden. Es war nichts mehr zu sehen als ein paar schmale Lackschuhe auf der Schreibtischplatte. Sie ruhten wie zwei müde Tänzer auf der Mysterienbühne. »Ja, ja, das Meer ist noch kalt und ganz leer auf Deck, und nur der alte Nigger steht schon an der Reling. Er kommt aus der Kabine für eine schöne Frau. Er hat in die weiße Fleisch gebissen, was ist dabei? Und jetzt soll er in seine Kabine zurückschleichen wie eine kleine Katze, bevor die Stewards mit den Augendeckeln blinzeln, damit die Trinkgeld ein wenig besser wird. Jetzt soll er noch ein wenig schlafen und träumen von seinem wunderbaren Triumph. Aber da bleibt er an die Reling stehen und schaut auf die kalte Flut. Und in diese kalte Flut sind Millionen Fische. Und alle diese Fische sind keuch. Ja, so ist das. Eine männliche Fisch sucht niemals nach einem weiblichen Fisch. Ob das nun eine große oder eine kleine Fisch ist, schwarz oder weiß oder blau oder rot oder grün. Eine männliche Fisch lauert nur auf die Eierchen, die in diese große kalte Flut gelegt sind für die weibliche Fische. Er kennt nicht einmal die Mutter von diesen Eierchen, die er befruchtet. So ist das in diese große kalte Meer, denkt sich die alte Nigger. So ist das mit diesen Milliarden keuschen Fische, schwarz und weiß und blau und rot und grün. Aber die Menschen sagen, dass die Fische ohne Vernunft sind. Und wie ist das? Nun, die alte Nigger spuckt ein wenig über die Reling und denkt sich, vielleicht ist in diese kalte Meer und bei diesen Milliarden keuschen Fische doch die große Vernunft. Und in die Luxuskabine bei jener wollüstigen Frau die kleine Vernunft. Vielleicht ist bei die Eierchen, von denen die männliche Fisch nicht einmal die Mutter kennt, doch die große Vernunft. Und bei jene verblühende Menschenfleisch die kleine Vernunft. So ist das, meine Dame, wenn die Sonne noch nicht da ist um 5 Uhr früh auf die kalte Meeresflut. So ist es mit die kleine und mit die große Vernunft, mit die weiße Fleisch und mit die ewig unbekannte Eierchen. Wissen Sie jetzt, was die kleine und was die große Vernunft ist? Aber es kam noch immer keine Antwort aus der Divanecke. Auch er blieb still. Die müden Tänzer auf der Mysterienbühne waren dahingesunken und schliefen. Durch die Gardinen drang der erste Morgenschein gegen die Milchglaslampen an. Nun, es ist keine große Sache. Ich meine, es ist keine große Sache, wenn ein 111 Jahre alte Baby sich zu die keuschen Fische bekehrt. Aber da ist noch eine andere Sache. Eine männliche Fisch verliert alle seine Farbe, wenn er keine Eierchen findet. Mancher männliche Fisch verreckt sogar, wenn er keine ewigen unbekannten Eierchen finden kann. Und jetzt versteht Miss Nelly vielleicht diese ganze Spleen, was einen Sohn von Neptun zuweilen befällt, wenn er bei einer Geburt zugegen ist und jene süße kleine erste Schrei von Ernestine gehört hat. Und wenn die Teufel will, dass gerade eine Venus in die Fische im Hause ist, was von seinem alten Vaterhaus davongelaufen ist und selbst herrlich sein will und die Stirnchen runzelt zu all dieser alten, abgespielten Drehorgelmusik mit die vielen falschen Quietschtöne. Er schwang die Beine über den Tisch und sprang mit einem weiten Satze hoch. »Hallo, Miss Nelly. Eingeschlafen?«
»Nein, Doktor, aber...«
»Spreche ich die Wahrheit? Ist nicht die große Vernunft in jene kalte Ozean?«
»Ganz gewiss, Doktor, aber...«
»Ist die große Vernunft beim Fischmännchen, was krepiert, wenn es keine ewigen Eierchen finden kann, oder beim Ehemännchen, was sich mit dem Browning ins Maul schießt, weil sein Eheweibchen bei eine fette Tenor geschlafen hat?«
»Beim Fischmännchen, Doktor, aber...«
»Ist die große Vernunft beim Fischweibchen, was alle seine Eierchen und all sein Leben ganz einfach an jede erste beste strömende Welle hingibt, oder bei einem Kalbsköpfchen, wenn es vor jedem neuen Gefühl erst einmal die Stirn falten runzelt?«
»Beim Kalbsköpfchen, Doktor, aber...«
»Oh, Miss Nelly, ich liebe Sie, von Herzen. Werfen wir die dumme Frage von dieser Adoption über Bord. Werfen wir sie in die kalte Meer, aber bleiben Sie noch ein wenig in Freundschaft bei mir. Laufen Sie mir nicht schon wieder davon. Gehen Sie noch ein wenig mit mir spazieren.«
»Gern, Doktor, aber...«
»Passen Sie auf, Miss Nelly, ich verrate Ihnen einen alten Lieblingsplan. Ich möchte ein medizinisch-astrologisches Sanatorium gründen. Ich habe Geld und ich habe Geld, Leute, für diese alte Lieblingsidee. Wir machen das auf, wo Sie wollen, in London oder in Paris oder in Berlin. Ich brauche einen leitenden Arzt, einen Facharzt als Reklameschild und für die Polizei, weil ich selbst keine Mediziner bin. Machen Sie die leitende Arzt in meinem medizinisch-astrologischen Institut und wir wollen Geld verdienen, so viel wir wollen.«
»Mit der kleinen oder mit der großen Vernunft?«
»Ja, nur mit der kleinen Vernunft, wie denn sonst?« »Ich werde mich hüten, mit der großen Vernunft Geld verdienen zu wollen. Sie sehen ja, man kann mit der großen Vernunft nicht einmal einen kleinen Kalbskopf adoptieren. Machen Sie die leitende Arzt in meine astrologisch-medizinische Goldgrube. Abgemacht?«
»Wir sprechen noch darüber«, sagte sie schnell, während Herr Trilke ins Zimmer trat.
»Professor Lübbe ist soeben eingetroffen«, sagte Herr Trilke.
Ich habe Herrn Dr. Aber nur die Stoppuhr gebracht, sagte Fräulein Otterloh und ging zur Tür.
Wunderbar, Herr Trilke, hörte sie Dr. Aber sagen, während sie aus dem Zimmer schlich. Ich gratuliere, Herr Trilke. Hier ist die Horoskop von Ernestine. Nur die Skizze. So kommt es auf Elfenbein.
Na, was sagen Sie? Fragte Herr Trilke siegesbewusst.
Selten schön. Die Sonne steht im Aszendent.
Fräulein Otterloh schloss behutsam die Tür hinter sich, um nicht die feierliche Enthüllung von Ernestines Himmelsgesicht zu stören. Die kleine Vernunft war wieder an der Reihe.
7. Die gebackenen Seezungen. Der große Chef stand im Badezimmer und wusch seine Hände. Dr. Quass assistierte. Er reichte die Bürsten und Handtücher, er goss frische Lösungen in die Desinfektionsbecken. Er stellte den Dampfkasten mit den Gummihandschuhen bereit. Es war lächerlich. Lübbe hatte schweigend den Bericht angehört und tat jetzt, als ob die Geburt noch einmal stattfinden sollte. Wozu diese großartigen Vorbereitungen? Es war nichts mehr zu tun, von Untersuchung war keine Rede mehr. Aber schließlich war der Ärger ja verständlich. Der Ärger des großen Chefs über die unerwartete Art Sturzgeburt, gerade bei dieser wertvollen Kundschaft. Es musste noch ein wenig Hokuspokus gemacht werden. Vielleicht ließ sich die angekratzte Goldschicht auf der Rechnung des Hauses Trilke noch ein wenig ausbessern. Als das Bürsten und Nägelreinigen und Spiegelgucken kein Ende nahm, erwachte in Quass das Schuljungen-Element, das in jedem gesunden Menschen bis ans Lebensende steckt. Er ließ sich der Länge nach auf dem lübischen Gebärstuhl für alle Komplikationen nieder, um den Gang der Dinge in bequemer Lage abzuwarten. Lübbe warf einen bösen Blick auf sein unbenutztes Patent. »Sie haben im Bett entbinden lassen, Dr. Quass?« fragte er, während er den Alkohol von seinen dünnen Greisenfingern abtropfen ließ und zum Sublimat überging. »Selbstverständlich«, sagte Quass. »Es ging zu schnell.« Der Gorilla wandte den Kopf und sah gerade noch das Schuljungengrinsen auf dem Angesicht seines Assistenten, aber er sagte kein Wort und beendigte seine sinnlose Prozedur. Dann ließ er sich in den Zaubermantel helfen und schritt in ausgekochter Majestät ins Allerheiligste. Er war einer jener falschen Magier, die die Welt regieren. Sie stehen Kopf an Kopf und Schulter an Schulter im öffentlichen Leben einer Zeit, die ihre wahre Magie noch nicht gefunden hat. Sie stehen festgegründet und finden immer neuen Nachwuchs. Sie stehen wie eine unbezwingbare Mauer vor dem Paradies der großen Vernunft. Sie stehen in allen Lagern. Und wenn auch nur ein kleiner Funke Wahrheit glimmte in Dr. Abbas Glaube an das neue 2000-jährige Reich, das mit dem Übertritt des astronomischen Frühlingspunktes in den Himmelsraum des Wassermanns anbrechen sollte, hier war das große Bollwerk vor dem Jahre 1961 bei den falschen Magiern. »Sie können warten«, sagte Lübbe, als ihm Quass die Tür zu Madame öffnete. Quass wollte ins Badezimmer zurück. Die Freude über den gelungenen Streich ging allmählich in Wut über. Warum musste er warten? Er hatte die Geburt geleitet, er stand wie ein Lakai vor der Tür und durfte warten, bis der sinnlose Hokuspokus des Chefs vorüber war. Was wollte der Chef so lange bei der abgekämpften Wöchnerin? Man sollte sie schlafen lassen. Forschte er vielleicht nach, ob die Endgeburt wirklich so unerwartet schnell verlaufen war, dass kein Telefonat mehr möglich war? Quass ließ sich wieder auf dem Gebärstuhl für alle Komplikationen nieder und döste vor sich hin. »Natürlich war es noch möglich, Herr Professor zu benachrichtigen, aber ich dachte mir, Herr Professor sind zu alt und zu verkalkt für solch eine schwere Nabelschnurkomplikation.« Wahrhaftig, der Ärger über die angekratzte Goldschicht des Honorars konnte noch ein wenig gesteigert werden, Herr Gorilla. Die Eitelkeit konnte noch ein wenig gekitzelt werden. »Ich dachte mir, Herr Professor sind zu alt und zu verkalkt.« Das wäre die richtige Antwort für den falschen Magier. Nichts kränkt den falschen Magier mehr als so ein kleiner Hinweis auf sein Alter.
denn da die falschen Magier niemals jung gewesen sind, befällt sie nach den Wechseljahren eine übertriebene Jugendlichkeit. In jungen Jahren sind sie Simili-Rebellen, im Mannesalter ist es Geld und Macht. Als Greise schleppen sie die rostige Pflugschar ihres Lebens durch die Sahara ihrer Eitelkeit. Was war zu tun? Quast zog zum zweiten Male in dieser Nacht die Brieftasche und zählte sein Geld. Es waren immer noch 37 Mark. Es war kein Wunder geschehen. Es war nichts zu machen. Die Assistentenposten waren rar zur Zeit. Man saß auf der Straße beim geringsten Mucks. Freundlich sein, wenn der Chef zurückkam. Die abgeschabte Arbeitshose verstecken, so gut es ging. Den süßen Betrug für die Dame in Grün zu Ende führen und den Gorilla versöhnen. »Die gnädige Frau ist entzückt von Ihnen, Dr. Quass«, sagte Lübbe, als er endlich zurückkam und den Zaubermantel ablegte. »Sie hat mir das Versprechen abgenommen, Ihnen heute Dienst freizugeben. Sie wünscht, dass Sie heute noch im Hause bleiben. Es ist bereits ein Zimmer für Sie eingerichtet. Schlafen Sie ein paar Stunden. Sie werden müde sein.« Die gute Tizian-Lady. Sie hatte trotz ihrer Schwäche Quass' Loblied gesungen, sehr eindringlich offenbar. Der Wunsch der kostbaren Kundschaft war dem großen Chef Befehl. »Merci, Madame.« »Es ist alles in Ordnung«, sagte Löbe, während er sich durch das Kinderzimmer ins Ärztezimmer geleiten ließ. Er warf nur einen kurzen bösen Blick auf Ernestine, die nicht von ihm selbst hervorgezaubert worden war. »Das nächste Mal wünsche ich allerdings präzisere Berichte über den Stand der Geburt. Ich bin überzeugt, dass die Eröffnung nicht so rapide vor sich ging, wie Sie glauben. Sie haben sich von Ihrer eigenen Nervosität überrumpeln lassen. Sie sind nicht gewohnt, in besseren Häusern zu arbeiten. Sie eignen sich mehr für die Armenpraxis. Na, es ist ja gut gegangen. Sie können von Glück sagen, dass Sie Frau Trilkes Herz gewonnen haben.« Quass antwortete nicht. Um Gottes Willen keine Widerrede. Um Gottes Willen jetzt dem Gorilla nicht den Schädel einschlagen. Tableau. Die Tizian-Lady hatte es geschafft. Es war vorbei. Wenn sich nur die Dame in Grün jetzt nicht vor dem Chef blicken ließ. Da saß sie, mit dem Nägel, am prunkvoll beladenen Frühstückstisch im Ärztezimmer und nickte dem Chef freundlich zu. »Der Teufel soll sie holen, meine Dame. Verdammtes Biest, kannst du dich nicht 10 Minuten lang verkriechen?« Herr Trilke hatte für Professor Löbe, Dr. Quass, Dr. Abba und Fräulein Otterlo im Ärztezimmer auftischen lassen. Der Teufel sollte Herrn Trilke und sein ganzes Frühstück holen. Er selbst frühstückte mit seiner Schwester Elfriede und seinem Prokuristen in der Bibliothek. Dort war das Telefon mit seiner Geheimnummer, es klingelte jetzt dauernd an. Er war auch schon auf 1 Minute im Allerheiligsten gewesen, um einen kleinen Kuss auf die Stirn der Tizian-Lady zu hauchen. Es war Tag geworden und die Aprilspatzen zwitscherten im Grunewald. Lübbe winkte ab, als Quass den Neger und Fräulein Otterlo vorstellen wollte. Man kannte sich von der Krugmannschen Geburt her. Aber Lübbe hatte keine Lust, mit einem schwarzen Scharlatan und einer grünen Studentin am gleichen Frühstückstisch zu sitzen, obgleich ein nettes, kleines Frühstück aufgetragen war. Grapefruits, kalifornische Rosinen, Tee, Toast, kalte Küken, Portwein, gebackene Seezungen. »Bitte sich nicht stören zu lassen«, sagte Lübbe, und man hörte deutlich seinen Ärger, weil man sich tatsächlich durch seine Ankunft nicht stören ließ. Dr. Abba biss herzhaft in sein kaltes Küken, Fräulein Otterlo war gerade zu den gebackenen Seezungen übergegangen. »Bitte sich nicht stören zu lassen«, wiederholte der große Chef eindringlich. »Ich habe leider schon gefrühstückt, aber nehmen Sie Platz, Dr. Quass, greifen Sie zu.« Quass setzte sich verlegen neben die Dame in Grün. »Und wie steht das Horoskop unserer kleinen Mitbürgerin?«, fragte Lübbe. Er blieb noch 1 Minute an der Tür stehen, um nicht als der böse Wauwau abzugehen. Quass hatte unterdessen Fräulein Otterlo mit dem Knie angestoßen und Fräulein Otterlo hatte das Zeichen mit einem kleinen Fußtritt an Dr. Abbas Schienbein weitergegeben. »Wunderbar«, sagte Dr. Abba sofort und schob sein kaltes Küken zurück. »Eine wunderbare Horoskop, Herr Professor. Aber wenn die Herr Professor zu stolz ist, um mit einer arme, alte schwarze Gauner von die Astrale Fakultät zu frühstücken, werde ich kein Wort von Ernestines Horoskop verraten.« Professor Löbe gab ein dämliches Lachen von sich und trat näher. Quass atmete auf. Es hatte Rebellion in der Luft gelegen, aber man hatte sein Zeichen verstanden. Man bemühte sich, ihm zuliebe seinen Chef nicht noch mehr zu verärgern. Dr. Abba legte sofort los, als der Professor näher trat, und erzählte in seiner bunten Manier von Ernestine. Er rollte ihr ganzes Leben ab. Lübe hörte mit überlegenem Lächeln zu. Schließlich setzte er sich sogar an den Tisch und frühstückte richtiggehend mit. Quas war dem schwarzen Herkules sehr dankbar. Als Abba auf Ernestines Venus zu sprechen kam und behauptete, das 5-pfündige Stück Fleisch in der angewärmten Mahagoniwiege sei ein wenig schmutzig veranlagt, unterbrach ihn Fräulein Otterlo. »Sie sind sehr indiskret, Dr. Abba.« »Mein Gott, ja«, sagte Abba und schlug sich mit der flachen Hand auf den Mund. »Was denkt die berühmte Professor von mir? Bitte um Verzeihung. Aber wir sind ja unter uns Kollegen, nicht wahr? Außerdem ist kein Wort wahr, was ich spreche.« »Bin überzeugt davon«, sagte Lübbe und führte das Portweinglas an seine blutlosen Lippen. »Oh, ganz so dumm, wie die Herr Professor meint, sind meine kleinen Sternchen am Himmelszelt nicht.« »Die Sterne nicht«, sagte Lübe, »aber die Menschen, die daran glauben. Mich wenigstens werden Sie nicht überzeugen, Herr Kollege.« »Ganz gewiss nicht«, sagte Abba. »Das habe ich sofort gesehen, wie du ins Zimmer getreten bist, und das ist sehr gut so.« Der Professor aß seine gebackenen Seezungen und antwortete nicht. »Ein Spezialist ist ein Spezialist«, sagte Abba, »und ein Mensch ist ein Mensch. Ein großer Spezialist hat heutzutage die verdammte Pflicht, eine große Dummkopf zu sein.« Quas stieß heftig an Fräulein Otterlos Knie, und Fräulein Otterlo gab auch das Zeichen mit mehreren kräftigen Fußtritten an Abbas Schienbein weiter. Aber es war schon zu spät. Das schwarze Genie war plötzlich aufs Äußerste gereizt und ließ sich nicht mehr aufhalten. Irgendetwas am falschen Magier hatte ihn gereizt. Der hämische Blick, das überlegene Lächeln, die gespreizte Haltung, weiß Gott was, ganz gewiss nicht der kleine Angriff auf seine astrologische Kunst. »Schade, dass auch Sie eine Spezialist werden wollen«, wandte er sich an Quas. »Sie haben einen guten Stern. Ich glaube, Sie haben eine starke Jupiterstellung. Sie sind zu schade für einen Spezialist.« Quas wusste nicht, was da zu antworten war. Aber Lübbe rettete selbst die Situation, indem er die Beleidigungen des berühmten Negers überhörte und sich auf seine großherzige, demokratische Weltanschauung besann. »Sie sehen den Menschen vom Gesicht ab, unter welchem Stern Sie geboren sind, Dr. Abba, habe ich gehört? Ich bin durchaus nicht so ungläubig, wie Sie annehmen. Ich kann mir denken, dass gewisse Beziehungen zwischen uns und dem Sternensystem bestehen. Man hat ja in letzter Zeit tatsächlich körperliche Fixsternstrahlen aufgefangen, nicht wahr?« »Das war doch gewiss sehr nett«, dachte Quas. »Jetzt wird der Neger Ruhe geben.« Aber er hatte sich getäuscht. »Das fehlt gerade noch«, sagte Abba, »dass Sie so etwas sagen, Herr.« »Was denn?«, fragte Lübbe. Er war jetzt wirklich perplex. Die beiden jungen Leute waren mäuschenstill. Die beiden Greise starrten sich hasserfüllt an. »Das fehlt gerade noch, dass Sie anfangen, an meine Sternchen zu glauben«, sagte der schwarze Greis. »Als meine Feind sind Sie mir willkommen. Dann steht auf die eine Seite die spezialistische Wissenschaft und auf die andere Seite stehen die Kinderchen Gottes. Da kann man darüber und hinüber spucken. Das ist ganz nett. Aber jetzt modernisieren sich die Herren Professoren in Europa und Amerika und entdecken plötzlich ihre weite Herzchen. So wird es ganz schlimm. So spucken die wahren Kinderchen Gottes gegen die leere Wind. Nein, Herr Kollege, glauben Sie bitte nicht an meine kleinen Sternchen und bleiben Sie ganz genau so, wie Sie sind. Damit man nämlich noch weiß, wo die Hammer und wo die Amboss ist in diese verdammte Betonwelt.« »Wie Sie wünschen«, sagte der weiße Greis. Dann herrschte Schweigen. Aber Lübbe schwieg mit einer penetranten Milde und lächelte seinem interessanten schwarzen Patienten mit penetrantem Lächeln zu. Es war dicke Luft. Dr. Quas und Fräulein Otterlo hatten aufgehört, sich ans Schienbein zu stoßen. Es war vorerst nichts mehr zu signalisieren. »Och, ich habe eine so dumme Nase, das ist alles«, sagte Abba endlich, als er mit seinen gebackenen Seezungen zu Ende war. »Ich bin nämlich eine alte Löwe, das ist mein ganzes Unglück. Wäre ich eine alte Hyäne,
So wäre das viel besser, Herr Professor. Eine alte Hyäne freut sich, wenn sie eine Aas riecht. Aber eine alte Löwe wird traurig, wenn sie eine Aas riecht. Das ist die Geschichte. Nach diesen Worten erhob er sich mit freundlichem Lächeln und vollführte eine unnachahmlich elegante Verbeugung. Bitte um Verzeihung, wenn ich ein wenig zu liebenswürdig gewesen bin für meine geistige Verhältnisse. Er ging ins Orchideenzimmer. »Das hat man davon, Dr. Quass«, sagte Lübbe, nachdem sein Feind außer Sicht war. »Das hat man von seiner sogenannten Großherzigkeit. Ich wollte diesem Herrn doch nicht sagen, dass sein Nigger von den magischen Dingen des Lebens ganz gewiss noch weniger versteht als wir Europäer.« Er schimpfte noch eine Zeit lang über seine eigene Großmut, aber er schien wenig Anklang zu finden. Dr. Quass und Fräulein Otterlo aßen ihre gebackenen Seezungen, ohne aufzublicken. »Übrigens bin ich nicht gerade entzückt, Sie hier zu sehen, Fräulein Dr. Otterlo«, sagte Lübbe, nachdem er die schwarze Gefahr verarbeitet hatte. »Ich glaube, ich habe Sie vor einiger Zeit gewarnt, dieser sogenannten Kontrollposten ohne mein vorheriges Wissen bei meiner Klientel anzutreten. War das nicht so?« Fräulein Otterlo schwieg. Sie schwieg Quass zuliebe. Aber Lübbe musste seinem misshandelten Herzchen noch ein wenig Luft machen. »Ich hoffe wenigstens, Sie waren nicht bei der Geburt zugegen.« »Nein«, sagte Quass schnell. »Nein, nein«, sagte Fräulein Otterlo. »Ich habe nur das erste Bad besorgt, als Dr. Quass noch gar nicht im Hause war.« »Sie kennen ja die Bestimmungen des Standesgerichts«, sagte Lübbe in mildem Ton. »Jawohl«, sagte Fräulein Otterlo in einem Schulmädchenton. »Man nennt ihr Geschäft unlauteren Wettbewerb«, sagte Lübbe. Sein milder Ton machte Quass vollends wütig. Er war selbst der Ansicht, dass Fräulein Otterlo unlauteren Wettbewerb betrieb, aber die Feigheit, mit der der falsche Magier jetzt, nachdem sein Widersacher abgegangen war, über die wehrlose Dame im Grün herfiel, erbitterte ihn maßlos. »Fräulein Otterlo hat ihre Sache sehr gut gemacht«, sagte er patzig und bekam sofort einen heftigen Stoß ans Schienbein. Jetzt warnte die Dame in Grün. »Welche Sache?« fragte Lübbe. »Alles«, sagte Quass. »Fräulein Otterlo hat assistiert. Stundenlang.« »Stundenlang assistiert?« fragte Lübbe ruhig. »Das nennen Sie eine unerwartet schnelle Endgeburt?« Quass bekam einen Fußtritt nach dem anderen unterm Tisch, aber jetzt war der faszinierende Wind aus Afrika schon einmal durch das Zimmer gegangen. Quass war plötzlich begeistert für Dr. Abbas große Offenheit. Er legte wie ein Trunkener seine volle Wahrheit auf den Tisch des Hauses. »Ich dachte mir, Herr Professor, Sie sind zu alt und zu verkalkt für dieses bessere Haus, eignet sich mehr für Armenpraxis.« Lübbe glotzte ihn nur 2 Sekunden lang verständnislos an. Dann hatte er seinen milden Patiententon schon wieder gefunden. »Schade um Sie, Quass. Sie sind fristlos entlassen. Dr. Elbing wird Sie hier vertreten. Adieu.« »Adieu«, sagte Quass, ohne aufzustehen. Lübbe erhob sich, ging ans Telefon und rief seine eigene Nummer an. Er ordnete an, dass Dr. Elbing, der Lieblingsschüler des falschen Magiers, nach Haus Trilke kommen sollte. Dann schritt er ungebeugt aus dem Zimmer, ohne die beiden jungen Leute noch eines Blickes zu würdigen. »Mein Gott«, sagte Fräulein Otterlo. »Großartig«, sagte Quass. »Großartig sind Sie hinausgeflogen«, sagte Fräulein Otterlo. »Es ist meine Schuld. Jetzt sind Sie tatsächlich von einer Dame des Frauenstaates aufgefressen worden.« »Unsinn«, sagte Quass. »Dr. Appa ist schuld. Der Mensch hat mich besoffen gemacht mit seiner großartigen Hemmungslosigkeit.« »Jetzt sitzen Sie auf der Straße«, sagte Fräulein Otterlo. »Das ist richtig«, sagte Quass. »Es ist nicht das erste Mal.« »Machen Sie den leitenden Arzt in Dr. Abbas medizinisch-astrologischem Institut«, sagte Fräulein Otterlo. »Er sucht einen Arzt. Er hat Geld. Er hat einen riesigen Anhang. Er will ein Sanatorium bauen. Er wird Sie nehmen. Ich habe schon mit ihm gesprochen.« Aber Quass hatte kein Zutrauen in diesen Plan. Er war ein reiner Wissenschaftler. Er musste sich auf seine eigene Art durchfressen. »Making money«, sagte Fräulein Otterlo. »Geld, Geld, 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 Geld. Ohne Geld gibt es keine weibliche Selbstherrlichkeit und keine männliche Wissenschaft. Sprechen wir mit Dr. Aber, kommen Sie. Er weiß gewiss irgendeinen Rat.« Nein. Quas war zwar begeistert vom afrikanischen Wind, aber er glaubte nicht, dass das schwarze Genie irgendeinen guten Rat für ihn wüsste. Aber eine Stunde später saß er doch mit Fräulein Otterlo in Abbas Auto und fuhr mit ihm zu einer Vorbesprechung in sein Hotel. Er hatte eine ohnmächtige Wut auf Lübbe. Er pfiff auf Abbas fantastische Pläne. Aber er hatte nur noch 37 Mark in der Tasche. Die Dame in Grün saß an seiner Seite. Mochten die Dinge ihren Lauf nehmen, seine wissenschaftliche Laufbahn war vorerst unterbrochen. Lübbe würde dafür sorgen, dass es viele Schwierigkeiten gab. Rachsüchtig sind die falschen Magier dieser Welt. Aber der falsche Magier hatte Quas bereits vergessen. Er saß bei Herrn Trilke und frühstückte zum dritten Mal. Er dachte nur daran, die angekratzte Goldschicht seines Honorars zu reparieren. Die Tizian-Lady schlief und Ernestine schlief. Das Kreuzspinnenweibchen auf der weißen Zyklame des Wintergartens wiegte sich in fröhlicher Trächtigkeit auf seinem Liebesnetz in der Morgensonne.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.